Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Heute predige ich nicht über den Kanzelgruß. Können Sie gut warten? Der Herr Hofheinz hat ja schon Thema auch angeschlagen. Oder gehören Sie eher zu den Ungeduldigen? Zum Beispiel in dieser Situation. Bitte legen Sie nicht auf. Sie werden gleich mit einem unserer Mitarbeiter verbunden. Und dann kommt die Endlosansage, immer wieder mit gleichem Wortlaut. An dieser Stelle bin ich dann schon leicht genervt. Jetzt am Telefon warten, sinnlos, ich lege auf, probiere es später nochmal. Wartesituationen sind uns bekannt. Zum Beispiel, wenn ich in Karlsruhe bin, mit der Bahn, dann auf die Straßenbahn warte, die gerade fort ist, wann kommt die nächste. Beim Arzt kommt nicht gleich an die Reihe, man nimmt im Wartezimmer Platz. Die Kasse am Supermarkt, ausgelastet, in der Warteschlange stehen. Warten gehört zu unserem Leben und es ist ganz unabhängig vom Alter und sozialem Status. Ganz besonders warten schwangere Frauen, schwangere Eltern, warten auf die Geburt ihres Babys. Das Baby wartet darauf, dass man es wieder in den Arm nimmt. Die Schüler warten vielleicht auf eine Zurückgabe einer Arbeit, vielleicht. Oder sie warten auf jeden Fall auf die Ferien. Arbeitssuchende warten auf Arbeit. Und die, die Arbeit haben, die freuen sich und warten auf den Urlaub. Wir warten auf die Post, wir warten aufs Essen, wir warten auf Besuch. Herr Hofheinz, wir haben uns nicht abgesprochen und trotzdem die gleiche Linie verfolgt. Wir feiern heute den dritten Advent und leben sozusagen in der Erwartung. Wen erwarten wir? Ankunft des Erlösers, des Christus, des seit langer Zeit angekündigten Retters? Und wir verkürzen uns die Wartezeit mit allerhand Brauchtum. 4 Kerzen am riesengroßen Adventskranz hier in Öschelbronn, Adventskalender, beleuchtete Vorgärten und Fenster, wir backen Weihnachtsgutzele und. Bereiten wir uns so richtig vor auf Weihnachten? Warten kann anstrengend sein, macht auch manchmal verdrießlich und ungeduldig. Nur meine Frage, warten wir wirklich so auf die Ankunft des Erlösers, des Retters? Ein Predigttext für den dritten Sonntag im Advent ist auch eine Wartegeschichte. Ich lese Ihnen diesen Predigttext vor. Er steht im Matthäusevangelium im 11. Kapitel, Anfang. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu den Jüngern des Johannes, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Gott, segne du Hören und Reden und lass uns erkennen, was dieser Text uns sagen will und wo wir in diesem Text vorkommen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder hier in Öschelbronn, immer wieder staune ich über die vorgeschlagenen Predigttexte gerade für die Adventszeit. Was hat denn dieser Text mit der Adventszeit zu tun, wie wir sie heute begehen und gestalten? Zunächst einmal, warum sitzt Johannes im Gefängnis? Johannes hatte den Mut, den Regierenden die Wahrheit zu sagen. So wirft er dem König Herodes Machtmissbrauch und Ehebruch vor. Deutlich sagt er dem König, dass es nicht richtig ist, die Ehe zu brechen und dann auch noch mit der Ehefrau des Bruders. Die Wahrheit zu sagen ist immer unbequem und mutig muss man auch sein, aber auch gefährlich. Und das hat ihn schließlich am Ende Kopf und Kragen gekostet bei dem Geburtstag des Königs Herodes. Und jetzt in diesem Textabschnitt sitzt er im Gefängnis und wartet dort auf den sicheren Tod. Gefängnisse damals bedeuteten Schlafen auf einem Bündel Stroh, nass und kalt. Von kleinen Löchern fällt ein wenig Licht und Luft in das dunkle Verlies. Stunden dehnen sich aus, die Zeit will nicht verrinnen. Und dann das nicht endende Gedankenkarussell. Nur, es ist wirklich erstaunlich, die Gedanken von Johannes kreisen nicht um den sicheren Tod, sondern ihn bewegt eine ganz andere Frage. Und ich denke immer, wenn man so im Gefängnis sitzt, in einem realen Gefängnis oder auch in unseren selbstgeschaffenen Gefängnissen, die gibt es ja auch in unseren Gedanken, in unseren Verhalten. Da gehen wir doch an die zentralen Fragen, da gehen wir ans Eingemachte. Er fragt nämlich, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Was für eine Frage. Zweifel höre ich raus. Zweifel nagen offensichtlich beim Johannes ganz stark, hat er sich getäuscht in Jesus. Und wir müssen wissen, da sitzt ein Mann im Gefängnis, der ein Leben lang sich dafür eingesetzt hat, Menschen Hoffnung zu machen und ihnen die Gewissheit zu geben, dass ihre Hoffnung sich bald erfüllen werde im Kommen des lange erwarteten Messias. Ein ehrlicher und aufrechter Mann, der in der Einsamkeit der Wüste lebt, der sich fernhält von den damaligen Städten und ihrem Luxus und der gottlosen Gesellschaft. Er kleidet sich nicht nach der Mode dieser Zeit, sondern trägt einen Mantel aus Kamelhaaren mit einem ledernen Gürtel um die Taille. Er trinkt keinen Wein und hat nur das gegessen, was er in der Wüste findet. Honig von wilden Bienen, Heuschrecken, die er über dem Feuer röstet. Auf diese Art und Weise ernähren sich übrigens auch heute noch Nomaden. Zu ihm strömen Menschen aus allen Schichten der Judäischen in die judäische Wüste, um ihn zu hören, um sich von seiner Hoffnung anstecken zu lassen auf das nahende Gottesreich, um sich darauf vorzubereiten, ja, um sich taufen zu lassen. Dabei waren seine Predigten alles andere als gemütlich. Freundlich redete er die Menschen da draußen in der Wüste nicht an. Ihr Ottern und Schlangengezücht, tut Buße, sonst geht es euch schlecht. Seiner Ansicht nach waren die Menschen reif und auch die Zeit reif für ein Endgericht. Johannes wusste, worauf er wartete, die Ankunft des Messias. Und er hat seine klare Vorstellung von dem, was da passieren soll. Nämlich, wenn der kommt, der lange verheißene Messias, dann wird sich alles ändern. Der Messias muss die Unterdrückung beenden, er verjagt die Römer und die israelitische Oberschicht dazu. Er wird alle Ungerechtigkeit aufheben. Er wird die Menschen befreien von der Gewalt der Gewaltigen, wenn nötig sogar mit Waffen. Er wird sein Gottesreich für die Gesetzestreuen aufrichten. So stellt sich der Johannes das Kommen des Messias vor. Und nun sitzt er im Gefängnis und hört nichts davon, wie er sich das vorgestellt hat. Er hört ganz anderes von Jesus. Und ich denke, Sie erinnern sich noch daran, was Jesus den Jüngern des Johannes auf den Weg gegeben hat. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Toten stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt und selig, wer sich nicht an mir ärgert. Da kommen Zweifel bei Johannes. Habe ich auf den Richtigen gewartet? Ist das Jesus, den ich getauft habe? Für mich ist er doch der erwartete Messias. Ja, und dann hören wir so ein feines Detail in diesem Text. Er wird besucht von seinen Freunden, oder Johannes hat ja auch Jünger gehabt, und von seinen Schülern, die durch ein Loch zu ihm sprechen dürfen. Und diese Gelegenheit benutzt er und sagt, geht mal hin zu Jesus und fragt ihn, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und jetzt mit dieser Frage des Johannes, diese Frage passt auch in unsere Adventszeit heute. Ja, er trifft uns mit seiner Frage mitten in unserer Art, wie wir das Weihnachtsfest vorbereiten, wie wir Advent feiern, in unseren weihnachtlich geschmückten Häusern, mitten auf unseren Märkten bei Glühwein, Zimtwaffeln und Bratwurst, stellt er uns auch die Frage, worauf wartet ihr? Lohnt es sich zu warten? Und was erwartet ihr eigentlich? Ist das wirklich alles oder kommt noch was anderes? Ich werde immer wieder angesprochen von Mitmenschen, die dann auch wissen, dass ich in der Kirche ehrenamtlich tätig bin. Die sagen dann, wie soll das sein? Seit 2000 Jahren warten wir darauf. Und wir erleben nichts, wir sehen nichts, wir spüren nichts. In dieser Welt geht es so ungerecht und furchtbar zu. Keine Spur von Gott, wo doch wieder und wieder zum Krieg gerüstet wird, wo Kinder am Hunger sterben, jämmerlich ersaufen auf der Flucht im Mittelmeer oder Menschen kein sauberes Wasser zum Trinken haben in den verschiedenen Flüchtlingscamps. Wo der Großteil der Welt in Armut lebt und wir das Gefühl haben, alles wird schlechter, selbst bei uns. Und jetzt kann man doch sagen, und wir leben wirklich in einem guten Land. Täglich Schreckensmeldungen und oft die Frage, auch die wieder an mich oft gerichtet, wo bleibt da denn dein Gott? So wird mir die Frage gestellt, als sei er daran schuld, dass das alles so ist bei uns. Ich sage immer, wenn ihr euch da nicht gewaltig irrt, da ist Gott nicht schuld. Da muss man uns erstmal fragen. Wo sind da die Spuren Gottes? Zweifel sind da. Ist Jesus wirklich der Erlöser? Und ist es so, dass wir wirklich auf ihn warten? Und ich frage euch alle, wenn er käme, wäre da überhaupt Platz für ihn? Wäre er nicht störend in unserer eigenen Ordnung? Und würden wir ihn überhaupt erkennen? Ich kann Johannes wirklich verstehen, wenn er fragt, danach fragt, bist du es wirklich, auf den wir warten? Wie gesagt, ich bin eine ungeduldige Warterin. Vor allem, wenn ich verabredet bin und am ausgemachten Ort ich allein da stehe und keiner kommt. Ich zweifle dann. Bin ich am richtigen Ort? Geht meine Uhr falsch oder habe ich mich am Datum geirrt? Soll ich wieder gehen? Nein, ich kann es nicht. Ich war verabredet. Ich warte. Johannes wartet auch. Er wartet auf den Messias, den Christus. Und er wartet mit Sicherheit auch auf die Antwort seiner Freunde, die ihm diese Antwort bringen sollen. Vielleicht wartet er sogar auf den Besuch von Jesus. Ich weiß nicht, ob ihn die Antwort Jesu wirklich erreicht hat. Es wird jedenfalls nirgendwo erzählt, wie Johannes diese Botschaft aufgenommen hat. Wenn ich mir die Antwort anschaue, dann muss ich sagen, Es ist kein eindeutiges Ja, du bist es. Und es ist kein eindeutiges Ja, nein, du bist es nicht. Was wird in dieser Antwort gezeigt? Und was hören wir? Es werden Menschengruppen aufgezählt, um die sich Jesus gekümmert hat, auch seine Jünger. Menschen, die Heil erlebt haben, durch Jesus angenommen sein. Ist das das Reich Gottes? Zwei Dinge fallen mir auf bei dieser Nachricht an Johannes. Über das Gericht Gottes, von dem Johannes so überzeugt war, dass sich damit das Kommen des Messias ankündigt, verlieren die Jünger von Jesus kein Wort. Ganz konkret verweist die Antwort auf das Heil, das sich schon ereignete. Sie wissen es, ich habe es jetzt schon zweimal aufgezählt. Blinde, Lahme, Aussätzige, Taube, Tote, Armen werden gesehen von ihm und werden geheilt. Das heißt für mich übersetzt, dieser von Johannes erwartete Messias kommt anders, als er es sich gedacht hat. Dieser Messias geht zu den Menschen, geht unter die Menschen, geht unter die Leute. Er ist nicht menschenscheu und er geht zu denen, die oft von anderen übersehen werden. Nicht spektakulär, aber sehr, sehr menschlich. Die, die sich nicht mehr ans Tageslicht trauten, die werden gesehen von ihm. Die treten hervor, weil sie spüren, hier ist einer da, endlich, der seine Macht, der keine Macht, keine Streitmacht mit einem herkommt, sondern der auf uns zugeht, der sich nicht selbst darstellen muss, sondern dem es um uns geht, um die mühseligen und beladenen und die Blinden und die Lahmen. Er setzt sich für uns ein, so menschlich ist er. Er setzt sich so für uns ein, selbst wenn sie ihn dafür dann aufs Kreuz legen. Er sieht sie, die Kranken, die Trauernden, die Belasteten, die ausgepowerten Menschen, die die schweren Zeiten durchmachen, die Hoffnungslosen. Und er ist mit ihnen unterwegs, entgegenkommend. Und das sagen dann viele meiner Kritiker, mit denen ich immer wieder im Gespräch bin, die sagen, ja, das war ja damals, aber heute, das gibt es nicht. Dann muss ich widersprechen, das gibt es auch noch heute. Vielleicht würden wir diesen Messias, der damals zu diesen Menschen gekommen ist, vielleicht würden wir den auch nicht gleich erkennen. Wir würden sogar vielleicht an ihm vorbeilaufen. Und vielleicht hören wir seine Stimme gar nicht im Gewirr der Weihnachtsmärkte, in der Beschallung der Supermärkte, im Lametta und Lebkuchen allerlei. Das, was die Jünger dem Johannes melden, das haben Menschen in der Tat zur Lebzeit Jesu erfahren. Heil in vollkommenem Umfang. Aber das leben auch Menschen noch heute, erleben Menschen auch noch heute. Wenn ich plötzlich wieder klar sehen kann, trotz meiner blinden Flecken, wenn ich wieder gehen kann, neue Schritte tun kann, obwohl nichts mehr bei mir ging, obwohl ich oft wie gelähmt bin. Das gilt es auch heute zu entdecken und dann zu sagen, da hat mir jemand geholfen, der war jemand mit im Spiel, der mich gesehen hat. Und ich glaube auch, mit anderen Sinnen müssen wir da an diese Entwicklung gehen. Das ist längst unter uns da. Zeichen erfüllten Lebens, Zeichen des Gelingens. Und das fehlt mir immer am meisten. Auch in unseren Gemeinden. Wir sollten uns gegenseitig erzählen, wenn es uns schlecht geht, Da können wir uns zumuten, den anderen. Wir können uns aber auch erzählen, ihr habt mir geholfen, ihr habt mich unterstützt, ihr seid bei mir gewesen in meiner Trauer und ihr habt mir wieder auch einen Weg ins Leben zurückgeöffnet. Durch dich und unseren Herrn Jesus Christus. Ich denke immer, wir brauchen eine andere Brille im Advent. Auch sonst. Ich glaube, wir müssen in die Seeschule Jesu gehen. Der hat sie nämlich gesehen. Und er hat auch ein feines Ohr gehabt, wenn ein Blinder ruft, hilf mir. Oder wenn jemand jahrelang am Teich sitzt und wartet, dass er zu der Quelle kommt, um gerettet zu werden. Der hat diese Augen gehabt. Also, und jetzt setze ich mal meine Adventsbrille auf und höre mein Adventshörgerät. Mir fallen etliche Beispiele ein, wo ich etwas spüre von diesem kommenden Herrn. Ein gutes und freimachendes Gespräch. In der Stille aushalten können und zuhören können, was jetzt zu mir gesagt wird. Ein Brief, unerwartet, der mich froh stimmt. Ein Ziel, auf das ich lange hingearbeitet habe und nun Gestalt annimmt. Eine Krankheit, die überwunden wurde. Eine Krankheit, in der ich nicht allein war. Bekleidung in Trauer. Das Gefühl, gebraucht zu werden. Das Erlebnis, Freude, Überraschung auslösen zu können bei anderen. Oder dass ich wieder richtig zuhören kann, obwohl ich in der Regel nur mit halbem Ohr hinhöre und es gar nicht alles höre, was mir gesagt wird. Und dann gibt es Zeiten, wo ich mich manchmal so wieder quicklebendig fühle, obwohl ich oft gedacht habe, jetzt wirst du doch alt, du bist so gelähmt. Und manchmal fühle ich mich dann wirklich steinalt. Und ich traue mich aus meinem Schneckenhaus, aus meiner Isolation, aus meinem selbstgeschaffenen Gefängnis heraus. Das alles sind für mich Beispiele, wo ich etwas von Weihnachten, von dem Advent, von dem kommenden Herrn sehe und wo ich auch sage, danke Herr, dass du so da bist. Eigentlich müssten wir jetzt eine kurze Erzählrunde machen, weil ich denke, das waren jetzt meine Beispiele. Jetzt könnten Sie sich eigentlich untereinander auch mal erzählen, was Ihnen eingefallen ist, parallel zu dem, was ich gesagt habe. Das ist Gemeinde auch, diese Erzählstunde. Erzählen will ich von all seinen Wundern und singen seinem Namen. Jesus deutet auf solche Zeichen hin und sagt, bildet euch selbst eine Meinung, ob ich dann doch noch am Werke bin. Und ihr müsst wirklich das sehen und spüren, aber ihr braucht auch die rechten Sinne dazu. Und er fügt noch hinzu, selig ist, wer sich an mir ärgert. Vielleicht ärgern wir uns manchmal, weil er nicht so mächtig auftritt, sondern weil er so verwechselbar unter den Menschen war. Aber das ist seine Art. Lassen wir uns nicht irre machen, wenn Menschen unter uns da sind, für die es ausgemacht ist, dass heute Wunder dieser Art nicht mehr geschehen, dass diese Zeit vorbei ist. Dem will ich nicht zustimmen. Ich glaube das nicht. Es stimmt nicht. Wie gesagt, wir müssen anders sehen. Und dann ist für mich noch die eine Frage, so ähnlich wie beim Johannes, ist das wirklich alles oder kommt da noch was anderes? Ja, sag ich, in aller Zuversicht und in aller Hoffnung, es kommt noch was und wir haben sicher noch einiges zu erwarten. Gottes Gegenwart ist nicht zu Ende. Vielleicht hat sie erst begonnen für uns, dass wir es spüren und wir können wirklich in ganz guter Hoffnung in die Tage gehen und mit der Gewissheit, wir sind nicht allein. Zum Schluss drei Seligpreisungen, wie ich sie jetzt zusammengestellt habe. Selig, wem das genug ist. Selig, wer nicht den ganz großen Umsturz dieser Welt erwartet. Selig, wer in den kleinen Momenten erfüllten Lebens Gottes Welt erblicken kann. Und selig, wer Jesus so begegnen kann, dass er in ihm die Erfüllung seines Lebens erkennt. Amen.